Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Kriege und Krisen überall auf der Welt, auch in unserer Nähe, in der Ukraine. Und das kann einen schon ziemlich niederdrücken. Und neben dem Frust über die Weltlage ist in den vergangenen Jahren ja auch noch ein anderes Gefühl stärker geworden, nämlich die Furcht, dass Russland vielleicht bei der Ukraine nicht Halt macht, sondern dass auch wir ins Visier des russischen Imperialismus geraten. Und deshalb wird jetzt massiv aufgerüstet.
100 Milliarden waren ein richtiger, wichtiger, notwendiger, im Übrigen auch überfälliger Schritt nach den vergangenen 30 Jahren.
Deutschland bekennt sich zur Landes- und Bündnisverteidigung klar und unmissverständlich. Deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode 20 weitere Eurofighter bestellen.
Wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern.
Wir wollen weitreichende Waffen ermöglichen. Wir wollen auch gemeinsame Produktionen ermöglichen.
Wir werden in den nächsten Jahren vorangehen bei der Aufgabe, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken.
Der Trend geht also klar in Richtung mehr Waffen, mehr Aufrüstung. Hat vor dem Hintergrund der Pazifismus noch eine Chance? Mit jemand, der in den vergangenen Monaten und Jahren versucht hat, seinen Pazifismus immer wieder an die Realität anzupassen, will ich jetzt sprechen. Der Berliner Philosophieprofessor Olaf Müller ist bei uns in Bayern 2. Guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Herr Müller, es gibt einen Gesinnungspazifismus, der sagt, Waffen, Krieg, das alles ist niemals zu rechtfertigen, auch dann nicht, wenn man angegriffen wird. Sie dagegen plädieren für einen, wie Sie es nennen, relativen Pazifismus. Demzufolge soll sich etwa ein Land wie die Ukraine durchaus verteidigen dürfen, oder?
Ja, das ist richtig. Vielleicht sollten wir ganz kurz vorwegschicken, dass es diesen gesinnungsethischen Pazifismus gar nicht so als reelle Position gibt. Die meisten Pazifisten sind nicht so extrem, dass sie bei jedem Waffeneinsatz Nein sagen würden, bei jeder Androhung von Gewalt Nein sagen würden. Aber beim relativen Pazifismus sagt man das ganz ausdrücklich, nämlich auf einen Slogan gebracht: Je kriegerischer eine vorgeschlagene Handlung ist, desto zweifelhafter ist sie erstmal moralisch. Also wir denken hier in Grautönen. Mhm. Und insofern sind Verteidigungshandlungen im Vergleich zum Beispiel zu diesen widerwärtigen Angriffshandlungen Putins erstmal nicht so zweifelhaft.
Das deutsche Credo in der Politik ist bislang, die Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Das wiederum lehnen Sie ab. Warum?
Ja, das ist eine Abwägungsfrage, bei der man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Also ich würde die Gegenseite da jetzt überhaupt nicht angreifen deswegen. Aber die Sorge, die sich mir aufdrängt, zusätzlich zu der Sorge vor einem erstarkenden Russland, das gefährlich wird imperialistisch, eine weitere Sorge, nämlich die Sorge, dass die Eskalation direkt in einen Atomkrieg führen könnte. Das ist so gefährlich, und es war ja im Kriegsverlauf auch kurz davor, im Jahr 2022. Das ist so gefährlich, dass ich mir auch darum Sorgen mache, und das hat mich zu einer anderen Einschätzung kommen lassen als die Mehrheit der öffentlichen Meinung in Deutschland.
Das werden wir auch gleich noch vertiefen, aber davor nochmal die Rückfrage: Beißen sich Ihre beiden Positionen nicht? Also wenn der Freund angegriffen wird und er verteidigt sich, warum sollten wir ihm dann nicht mit Waffen helfen dürfen?
Ja, jeder, bei dem das Herz am rechten Fleck schlägt, wird erstmal der Satz plausibel vorkommen. Wir müssen Freunden, die Opfer einer Aggression sind, helfen. Und dann gibt es eine Sorge, die Sorge vor dem Atomkrieg. Und beides muss in ein Gleichgewicht gebracht werden. Und was meine Sicht darauf auszeichnet, ist, dass ich sage, wir haben hier eine Spannung. Es gibt keine saubere Lösung. Beide Seiten riskieren, einen fatalen Fehler zu machen. Und wer so tut, als ob er eine fertige Lösung hätte, der denkt unterkomplex.
Also Sie denken von diesem schlimmstmöglichen Szenario eines Atomkriegs her. Nun wird ja aktuell Russland eben als größte Bedrohung auch für uns ausgemacht, also ein imperialistisch agierender Staat, der sich gewiss auch gerne weitere Teile Europas einverleiben würde. Wie sorgen wir nun dann dafür, dass Putin abgeschreckt wird, wenn nicht mit Waffen?
Ja, schauen wir vielleicht auf die Prognosen, die Generäle als Worst-Case-Szenario uns jetzt vorlegen. Die sagen ja, so in 3 bis 5 Jahren könnte Russland soweit sein. Im Moment ist die russische Armee ja ziemlich kaputtgeschossen, aber wenn die jetzt das alles wieder aufbauen, dann könnte es in 3 bis 5 Jahren dazu kommen, dass die NATO-Ostgrenze angegriffen wird. Und deswegen sagen wir ja, wir müssen uns vor diesem Szenario in Acht nehmen. Die Sorge finde ich völlig berechtigt. Und das führt dazu, dass wir jetzt Aufrüstungsprogramme finanzieren wollen, riesige. Und da würde ich mit dem relativen Pazifismus drauf so reagieren, dass ich sage, okay, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann bin ich dafür, eher defensive Waffen zu finanzieren als aggressive. Und Sie haben ja gerade das Stichwort von der Abschreckung gebracht. Abschreckung kann ja zweierlei heißen. Einerseits kann Abschreckung was sehr, sehr Martialisches sein, nämlich wenn einer uns angreift, dann schlagen wir zum Beispiel ihm in Moskau aufs Haupt. Das wären beispielsweise konventionelle Mittelstreckenraketen. Das ist eine Abschreckung, die eine Art Racheabschreckung ist und die die Gefahr in sich birgt, in den Atomkrieg zu führen. Eine andere Form von Abschreckung, die weniger aggressiv ist und dem relativen Pazifisten plausibler vorkommt, läuft daraus hinaus, dass man sagt, wir schrecken einen Angreifer vor dem Angriff auf unser Territorium ab, indem wir ihm zeigen, dass dieser Angriff keine Aussicht auf Erfolg hat. Das wäre Abschreckung am Boden. Ne? Also wir sorgen dafür, dass sie keinen Zentimeter vorwärts kommen. Dafür braucht es keine aggressiven Waffen, sondern Defensivwaffen.
Gehen wir mal vom Szenario des Atomkriegs weg. Wenn Deutschland jetzt direkt angegriffen würde, also sozusagen russische Truppen marschieren bei uns ein, sollten wir uns dann noch verteidigen oder sollten wir in dem Szenario gleich die Waffen strecken?
Ja, das kommt ja sehr darauf an, wie das Szenario dann aussieht. Als beispielsweise Mariupol belagert wurde, das ist ja 86 Tage lang beschossen worden, da fand ich es klüger, die weiße Fahne zu hissen. Die Stadt ist ja jetzt nicht wiederzuerkennen, es ist ja absolut unmenschlich dort gewesen. So, also wenn vor einer Stadt eine Armee ist und die Stadt soll eingenommen werden und wird schon beschossen und so weiter, dann ist es vielleicht besser zu kapitulieren. Aber vielleicht sollte man es gar nicht erst bis dahin kommen lassen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich für defensive Abwehrkräfte an der NATO-Ostflanke bin. Mhm. Eine andere Sache, die wir auch diskutieren sollten, ist die Frage der Wehrpflicht. Wir reden jetzt darüber, dass vermutlich die Wehrpflicht wieder kommen muss. Und da sage ich als Pazifist, wenn wir sie schon einführen, sollten wir eine Wahlfreiheit für die jungen Leute, Frauen und Männer einführen, dass sie nämlich wählen können, einerseits zwischen dem Einüben militärischer Verteidigungsgewalt und andererseits zwischen dem, was man soziale Verteidigung, zivilen Widerstand nennt. Also es geht nicht darum, einen Ersatzdienst alter Machart wieder einzuführen, dass die im Krankenhaus und im Altenheim und im Krankenwagen dienen sollen. Das hat ja mit Verteidigung nichts zu tun, sondern dass sie etwas versuchen sollen aufzubauen, was systematisch eine Art Verteidigung ohne Waffen bedeutet. Das ist weltweit noch nie groß probiert worden.
Können Sie da Beispiele nennen, wie das dann ablaufen sollte, was man da zum Beispiel tun könnte aus Ihrer Sicht?
Genau. Also stellen Sie sich vor, dass eine Panzerkolonne auf einer Straße in eine Stadt eindringen will. Die Panzer sind ja ziemlich langsam. Nun kann man an die elementare Menschlichkeit der Panzerfahrer appellieren. Das sind ja nicht die Befehlshaber, sondern ganz normale Leute. Und kann sich dort hinstellen und wehrlos zeigen, dass man kein Böser ist, sodass die Gegenseite sich gar nicht darauf herausreden kann, irgendwelche Feinde zu bekämpfen. Denn es sind ganz normale Zivilisten, die ihnen gegenüberstehen. Das ist das Maximum und auch das Riskanteste an zivilem Widerstand, das man sich vorstellen kann. Interessant ist, dass solche Kampagnen durchaus Erfolg hatten in der Geschichte.
Der Pazifismus müsste ja auch von einer Mehrheit getragen werden, damit er sozusagen real existieren kann. Das heißt, wenn Sie schon von der Minderheitenposition sprechen, Sie rechnen gar nicht wirklich damit, dass Ihre Thesen die Massen erreichen, oder?
Na, warten wir es mal ab. Also wenn wir die Wehrpflicht einführen mit dieser Wahlmöglichkeit, die ich jetzt ins Spiel gebracht habe, dann bin ich doch ziemlich gespannt darauf, wie sich die Mehrheit der jungen Männer und Frauen entscheiden wird. Das wissen wir gar nicht. Was wir wissen ist, dass in Umfragen, ich glaube 70-80% der jungen Leute sagen, dass sie niemals mit der Waffe für Deutschland kämpfen würden. Sie sind nicht gefragt worden, ob sie mit den Mitteln des zivilen Widerstands aufstehen würden und sich auch einem Risiko aussetzen würden. Das wissen wir nicht. Aber ich denke schon, dass ein erklecklicher Teil der jungen Leute sich für den friedlichen Arm der Verteidigung entscheiden würde. Eine Art Abstimmung mit den Füßen. Und das können wir nicht vorhersehen, aber ich finde, wir sollten ihnen die Wahlfreiheit geben.
Pazifismus heute in sehr krisenreichen und sehr kriegerischen Zeiten. Der Berliner Philosophieprofessor Olaf Müller hat sich dazu Gedanken gemacht und die auch mit uns geteilt. Vielen herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke für das Gespräch.